ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Oswald. Lachgas ist unter Jugendlichen in Berlin zur gefährlichen Partydroge geworden, zu kaufen auch im Späti. Ab Sonntag ist nun Lachgas für Minderjährige verboten und auch der Verkauf übers Internet und in Automaten. RBB 24 Inforadio-Reporterin Nela Richter.
Nach Angaben eines RBB-Reporters ist es schon am Freitag vor dem Verbot schwierig, Lachgaskartuschen in einem der Spätis rund um die Partymeilen an der Rehwaller Straße in Kreuzberg oder in Mitte zu bekommen. Nachfrage in einem Laden.
Wir hatten das auch im Geschäft gehabt, aber ist einerseits nicht gesund. Das macht die Gehirnzellen kaputt. Geld ist nicht alles für die Verkäufer. Und ich kenne auch Leute, die ohnmächtig geworden sind davon. Vielleicht 5 bis 6 Minuten, bis sie wieder zu sich kamen.
Die Ordnungsämter der Berliner Bezirke sollen nun kontrollieren, ob wirklich niemand mehr Lachgaskartuschen an unter 18-Jährige verkauft. Man kenne schon die entsprechenden Verkaufsstellen im Kiez, sagt beispielsweise der Neuköllner Stadtrat Gerrit Kringel von der CDU, Leiter des Geschäftsbereichs Ordnung. Die würden kontrolliert.
Und dementsprechend ihnen auch, wie gesagt, erst nett und höflich hinweisen, dass es eine neue gesetzliche Regelung gibt. Aber wenn sie dagegen verstoßen, natürlich damit verrechnen müssen, bis zu 1.000 Euro Ordnungswidrigkeitsstrafe zu zahlen.
Die Berliner Gesundheitssenatorin Ina Ciborra begrüßt das Verbot. Und die Berliner Stadtreinigung BSR auch. Die Kartuschen sind nicht nur ein Gesundheitsproblem, sondern auch ein Sicherheitsrisiko in den Müllentsorgungsanlagen, weil sie explodieren können. Den Aufstieg der Partydroge hat auch der Giftnotruf der Berliner Charité erlebt, sagt der Arzt Marc Schmidt.
In den Jahren vor 2020 haben wir in der Regel weniger als 5 Beratungen bezüglich Lachgas pro Jahr registriert. Und im letzten Jahr, 2025, waren es über 70.
Die Notrufnummer wählen nicht nur Patienten, sondern manchmal auch Krankenhäuser auf der Suche nach Rat. Auffällig sei auch gewesen, dass es in der Beratung zunehmend um Behälter mit großen Mengen Lachgas ging. Die sind mit dem Gesetz nun verboten. Die gesundheitlichen Folgen des Lachgaskonsums, Herz-Kreislauf-Probleme, Schwindelschwäche bis hin zu irreversiblen Nervenschäden durch Dauerkonsum, sagt Marc Schmidt.
Es betrifft vorrangig junge Menschen. Also der typische Lachgaskonsument ist männlich und um die 20. Aber ungefähr ein Viertel der Konsumenten sind auch Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren.
Was sagen junge Erwachsene zu dem Verbot?
Ist perfekt, sollte auch so sein, auf jeden Fall.
Ich finde das super, weil das ist gesundheitsschädlich.
Für den medizinischen Gebrauch top, privat schlecht.
Das Lachgasverbot für Minderjährige gilt ab Sonntag nach Brandenburg. Der frühere FDP-Bürgermeister von Eberswalde, Boginski, ist in einem Korruptionsprozess freigesprochen worden. Er war beschuldigt worden, einem Investor Vorteile gegen eine Parteispende gewährt zu haben. RBB24-Reporter Georg-Stefan Rousseff.
Viel Lärm um nichts, urteilte Richter Frank Fiedler. Die Staatsanwaltschaft konnte die Schuld des FDP-Politikers in keinem Punkt nachweisen, so der Richter. Nach Darstellung der Anklage soll Boginski 2021 als Bürgermeister einen Investor bei einer Grundstücksübertragung bevorzugt haben. Im Gegenzug sollen zwei Geschäftsführer 9.500 Euro an den FDP-Ortsverein gespendet haben. Der Richter unterstrich in seinem Urteil, dass der Anschein einer möglichen Straftat nicht ausreiche. Da die Anklage nicht mehr vorbringen konnte, sei Boginski freizusprechen gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft prüft Berufung.
Informationen von RBB24-Reporter Georg-Stefan Rousseff. Die 25.000 Fürstenwalder besetzen am Sonntag den Bürgermeistersessel neu. 2 Frauen und 5 Männer bewerben sich. Der amtierende Bürgermeister tritt nach 8 Jahren erneut an. Die AfD unterstützt ihn. Michael Lietz und Sophia Boos berichten.
Schon länger herrscht Unmut bei den Bürgern von Fürstenwalde. Immer wieder gibt es in der Stadt Auseinandersetzungen, Gewalt und Kriminalität. Besonders am Bahnhof und in der Eisenbahnstraße. Wie steht es denn um das Sicherheitsgefühl der Bewohner?
Polizei sieht man gar nicht.
Die Eisenbahnstraße finden viele als sehr gefährlich. Passiert auch immer hin und wieder mal was.
Ich habe kein wirkliches Sicherheitsdefizit.
Ich fühle mich unwohl, gerade am Bahnhof.
Also ich habe da keine Probleme.
Richtung Bahnhof gehe ich zum Beispiel abends gar nicht mehr, weil da fühle ich mich einfach nicht sicher.
Auch das geplante Gewerbegebiet nahe Fürstenwalde führt zu Diskussionen. In unmittelbarer Nähe zur Autobahn A12 sollen mehrere Dutzend Hektar Land gerodet werden.
Schön wäre es, wenn sich natürlich Industrie ansiedeln würde.
Die Region verliert ja schon eine ganze Menge Bäume durch Tesla. Ob da jetzt die Bäume auch nochmal flöten gehen müssen für, schwierig.
Dann kommen die ganzen großen Konzerne, siedeln sich hier alle an, weil ja Berlin auch gleich um eine Ecke ist.
Und dann wird Wald geopfert, was aufgebaut und dann geht es wieder flöten.
Und doch wollen immer mehr junge Leute wieder zurück aufs Land. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Wohnungsmarkt in Fürstenwalde aus?
Kleine Wohnungen fehlen.
Die Mieten sind schon, ja, sie sind noch nicht auf Berlin-Mitte-Niveau. Ich sag mal so, sie steigen natürlich auch unaufhörlich.
Mit meiner Miete bin ich gern zufrieden.
Ich suche auch eine Wohnung hier in Fürstenwalde für mich dann später. Und es ist definitiv teuer und man findet kaum was, außer man hat Connections. Und das sollte aber nicht die Basis sein.
Zudem sollen im Kulturbereich die sogenannten freiwilligen Ausgaben weiterhin gekürzt werden. Die Kulturfabrik, das kulturelle Zentrum, soll weniger Geld bekommen. Auch der Jugendclub in Fürstenwalde Süd musste bereits Einsparungen hinnehmen.
Die Stimmung in Fürstenwalde vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag. Flüchtlinge in Brandenburg sollen unter bestimmten Bedingungen auch weiterhin die Möglichkeit haben, hier zu bleiben. Das bekräftigt das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt des Landes Brandenburg in einer Antwort auf eine Anfrage von RBB 24. Damit verfolgt Brandenburgs Landesregierung einen anderen Kurs als Bundeskanzler Friedrich Merz. Annette Kufner aus der Redaktion RBB 24 Landespolitik.
Es ist noch gar nicht lange her, da hat Nael Hari für eine Brandenburger Reinigungsfirma gearbeitet. Seit 1. April ist der Flüchtling aus Syrien arbeitslos und macht sich Sorgen. Ich habe hier eine Familie, drei Kinder, zwei sind hier in Deutschland geboren, das dritte gerade erst vor einer Woche. Sie sprechen Deutsch und nur ganz wenig Arabisch. Sie sind total integriert. Wie sollen sie sich im syrischen Schulsystem zurechtfinden? So wie Nael Hari dürfte es in Brandenburg vielen gehen. Allerdings weisen Hilfsorganisationen wie Pro Asyl darauf hin, dass eine befristete Aufenthaltserlaubnis für anerkannte Flüchtlinge nur widerrufen werden könne, wenn sich die Lage in Syrien nicht nur erheblich, sondern vor allem auch dauerhaft verändert habe. Fast 19.000 syrische Staatsbürger sind im Land registriert. Nimmt man dem Bundeskanzler beim Wort, hieße das für Brandenburg, dass rund 15.000 Syrerinnen und Syrer in den nächsten 3 Jahren das Land verlassen müssten. Viele wollen auch zurück, sagt der Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine. Die Situation vor Ort sei aber immer noch unberechenbar, so der Vorsitzende Rawat Ziadeh.
Es herrscht nicht 100% Sicherheit. In großen Städten kann man sagen, ja, also vielleicht geht einigermaßen, aber je mehr man weitergeht, die Stadtumgebung oder kleinen Dörfer, desto noch mal die Gefahr größer wird.
Eine groß angelegte Rückkehrbewegung könnte die in weiten Teilen zerstörte Infrastruktur überfordern und das Land weiter destabilisieren, fürchtet Rawat Ziadeh. Die 42-jährige Rizam Ilhabit sorgt sich vor allem um ihre wirtschaftliche Zukunft. Ich kann nicht zurückkehren nach Syrien. Die Lage in Syrien ist sehr schlecht, vor allem für Frauen. Ich kann dort nicht arbeiten. Wie werde ich mein Leben dort finanzieren? Für Rizam Ilhabit sieht es nicht gut aus. Derzeit darf sie auch in Deutschland nicht arbeiten. Sie hat keinen Aufenthaltstitel. Und Asylanträge von Syrern werden inzwischen größtenteils abgelehnt. Der Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine plädiert dafür, dass die Menschen schon in Deutschland auf ihre Rückkehr vorbereitet werden. Und er wünscht sich, dass die Menschen eine Art Starthilfe bekommen.
Eine Idee wäre, dass man zum Beispiel hier Maßnahmen in Deutschland schon trifft, finanzielle Unterstützung, damit man zum Beispiel, wenn man keine Wohnung hat, eine Wohnung mieten kann oder damit man zum Beispiel hier einen Laden öffnen kann.
Wie viele Syrerinnen und Syrer am Ende aus Brandenburg ausreisen müssen, ist offen. Die Landesregierung hat sich dazu bekannt, dass sich gut integrierte syrische Flüchtlinge ein Bleiberecht erarbeiten können. In der Hand hat die Regierung in Potsdam das aber nicht. Denn wer bleiben kann und wer gehen muss, das entscheidet am Ende das Bundesamt für Migration.
Über Syrer in Brandenburg berichtete Annette Kufner. Bis zu 60.000 Sorben leben in der Brandenburger und sächsischen Lausitz, aber immer weniger Angehörige dieser Minderheit sprechen Niedersorbisch-Wendisch. Deshalb wird ab Herbst an der BTU Cottbus-Senftenberg ein passendes Grundschullehrerstudium angeboten. RBB-Landespolitikreporter Thorsten Südow weiß mehr.
Höchste Zeit, mehr sorbisch-wendischen Unterricht schon für die Jüngsten anzubieten, findet Delia Münch vom Rat für Angelegenheiten der Sorben Schrauben und Wenden. Am besten durch gut ausgebildete Grundschullehrerinnen und Lehrer.
Niedersorbisch-Wendisch ist eine vom Aussterben bedrohte Sprache und sie ist essentiell darauf angewiesen, dass sie in den Schulen vermittelt wird.
12 Studienplätze wird es in Senftenberg zum Start des Grundschullehrerstudiums am 1. Oktober geben. Für die Fachkombinationen Sorbisch-Wendisch, Mathematik oder Deutsch. Bewerbungsstart ist der 28. April und die Studierenden werden schon kurz nach dem Studienbeginn an Grundschulen, zum Beispiel in Jenschwalde, Cottbus oder Fetschau, den Unterrichtsalltag erleben, so Peer Schmidt, Vizepräsident der BTU Cottbus-Senftenberg.
Die Studierenden haben vom ersten Semester an eine Praxisschule und das heißt, dass sie einen Tag in der Woche tatsächlich in der Schule sind, dort den Unterricht beobachten, in kleinere Aufgaben mit eingebunden sind und nach dann im Verlauf des Studiums auch selbstständige Lehraufgaben wahrnehmen können.
Gegenwärtig lernen mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler die niedersorbisch-wendische Sprache an etwa 30 Schulen im Südosten Brandenburgs, heißt es vom Sorbenrat. Und der Bedarf steige. Die Pflege der Sprache ist in der Brandenburger Verfassung verankert. Darum richtet die BTU eine Professorenstelle ein. Hinzu komme eine Unilehrkraft, so Peer Schmidt.
Sorbisch ist natürlich eine wichtige Sprache in Brandenburg, in Südbrandenburg im Besonderen. Die Region ist geprägt, jahrhundertelang durch die Sprache und Kultur. Dass das weiterleben kann, das wollen wir in den Grundschulen mit verankern.
Vorkenntnisse im Niedersorbisch-Wendischen wären gut, sind aber keine Voraussetzung für die Zulassung zum Grundschullehrerstudium.
Der Bericht von Thorsten Südow.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Felix Krüger und Silja Sotke. In Eisenhüttenstadt steht der Abriss von 2 Hochhäusern aus DDR-Zeiten an. Um diese Plattenbauten zu würdigen, organisiert Martin Maleschka das Festival Platte Platte in einem der Wohntürme jetzt am Wochenende. Eine Abrissparty?
Ich wollte es ja absichtlich nicht Abrissparty nennen, weil es immer wirklich so negativ konnotiert ist. Also eher Abschiedsparty.
Zu wenig Nachfrage, zu viel Leerstand in Eisenhüttenstadt, deswegen sollen die Plattenbauten weg. Martin Maleschka wollte das nicht so sang- und klanglos über die Bühne gehen lassen.
Ich bin ja gebürtiges Plattenbaukind, also ich mag die Ästhetik, die Form und die Gebäudestruktur schon.
Der Architekt und Aktivist der Ostmoderne hat sich einen würdigen Abschied für die beiden 12-Geschosse ausgedacht. Für 3 Tage kommt noch einmal Leben ins leerstehende Haus an der Mittelschleuse 9. Maleschka hat 50 Künstlerinnen und Künstler gewonnen, die sich in ihren Werken mit dem Leben in der Platte auseinandersetzen, verteilt über die Etagen.
Im besten Falle wird es ein sehr gut besuchtes Festival mit hunderten Leuten, hunderten Besuchenden, die sich unter anderem zum Beispiel hier die 1998 gesprengte, am 7. Oktober gesprengte Platte im 6. Wohnkomplex, die Cottbusser Straße hinten, angucken werden.
In Etage 9 ist Graffiti-Sprayer Border erst einer der Künstler, die für dieses eine Wochenende ihre Werke an die Betonwände zaubern. Die Platte weckt bei vielen Gefühle und Erinnerungen an das Leben in den Stahlwerkerfamilien, an Kindertage im standardisierten 80er-Jahre-Wohnungsbau. Allein in einem der beiden Festivalhäuser gibt es 60 Wohnungen, hunderte von Mietern und ihre Geschichten. Davon zeugen auch ausgestellte Fotos in einer der Wohnungen. Festivalhelferin Selina Vogt schwelgt in Erinnerungen.
Also ich bin auch so ein nostalgischer Mensch. Ich finde das alles total cool, das zu sehen und mir das anzugucken. Wie sah das früher aus? Was waren das für eine Möbel? Was hatten die für Klamotten an? Was hatten die für einen Haarschnitt? Wie haben die ihren Bart getragen und so weiter? Von daher finde ich es total cool, dass das nochmal alles so aufgebaut ist. Und ich meine, drüben im anderen Raum, die Sachen, die da teilweise stehen, die kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Und gestern sind wir durchgelaufen, ich mit großen Augen, weil ich Sachen aus der Grundschule wiedererkannt habe. Also auch für mich, auch wenn ich nicht in der Zeit aufgewachsen bin, trotzdem schön.
In Etage 12 widmet sich der Potsdamer Architekturstudent Karl Emil Walter ausführlich der Ornamentik im 80er-Jahre-Wohnungsbau. Er fertigt Buttons für die Besucher. Auch er ist ein Fan des guten alten Plattenbaus.
Wir wollen halt auch zeigen, hey,
Die Platte ist nicht nur schmuddel-schmuddel-eklig, sondern es ist halt einfach also auch eine geile Wohnform, die man mit ein paar wenigen Adaptionen einfach auch total geil ins 21. Jahrhundert bringen kann. Und das ist einfach so unser Anspruch, das hier aufzuzeigen, und ich trage hier meinen kleinen Teil bei.
Das Festival soll keine Trauerfeier werden, betont auch nochmal Organisator Martin Maleschka.
Mitnehmen sollen die Leute, dass man die Platte einfach nochmal feiert, nochmal wertschätzt. Ne? Vielleicht auch mit einer ganz anderen Sicht oder Denkweise auf die allzu graue Platte. Ne, weil so grau war die ja gar nicht. Ne? Und das muss man ja den Leuten auch erstmal wirklich eins zu eins vermitteln.
Der Abriss war eigentlich zeitnah geplant. Kurz vor Festivalbeginn erreicht die Macher aber die Nachricht, der Abriss wird verschoben. Bis mindestens 2028 dürfen die Plattenbauten stehen bleiben und gewürdigt werden.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg. Mit Stefan Oschwart am Mikrofon.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren in der ARD Sounds App.